von uns ist in diesem Moment keine Eskalation ausgegangen. Wir wurden aktiv angegriffen von diesen PolizistInnen. Wasserwerfer durchnässten Menschen von Kopf bis Fuß bei eisigen Temperaturen. Massiver Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. PolizistInnen, die im Vollsprint auf Demonstrierende zurennen und auf sie einprügeln.
Nach meiner Wahrnehmung hat die Polizei sehr verhältnismäßig gehandelt. Sie hat ihre Maßnahmen auch immer wieder angekündigt und angedroht. Wenn aber den Aufforderungen, eine Blockade aufzulösen, nicht Folge geleistet wird, dann ist es auch notwendig, dass die Polizei Zwang anwendet. Das hat sie an einzelnen Stellen gemacht.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Dejan und Gregor Fragen nach Frieden. Hallo Dejan.
Hallo Gregor, schön dich zu hören und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt.
Was haben wir heute zum Anfang gehört?
Was wir da gehört haben, war eine Collage. Am Anfang war es, ich glaube, das war eins der viralsten Videos vom Samstag in Gießen, als sich die AfD-Jugendorganisation, die neue AfD-Jugendorganisation gegründet hat. Das war ein Zusammentreffen von Polizisten und Demonstranten. Danach haben wir Noah Sander gehört. Das ist ein Vertreter des Aktionsbündnisses Widersetzen. Und im Anschluss an ihn haben wir den hessischen Innenminister Roman Possek von der CDU gehört.
Ja, und das waren sehr, sehr verschiedene Stimmen und Eindrücke von diesem vergangenen Wochenende. Ein Wochenende, was voller Gewalt war, zumindest nach dem, was in den Medien auch wahrnehmbar war für mich zuallererst mal. Und für uns genug Anlass, da heute hinzuschauen. Und damit ihr alle die Infos habt, die grundlegend sind, haben wir das einmal für euch zusammengestellt. Ton ab.
Am Samstag hatten Zehntausende Teilnehmende in und um Gießen gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation demonstriert. Dabei war es nach Angaben der Polizei neben friedlichem Protest auch zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen wurden durch Demonstrationszüge und selbstgebaute Barrikaden blockiert. Hessens Innenminister Roman Possek von der CDU sprach von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, Demonstrierende von massiver Polizeigewalt. Possek räumte ein, dass der überwiegende Teil der Demonstranten friedlich geblieben sei. Die Polizei habe weitere Eskalationen verhindert und das Recht auf Versammlungsfreiheit durchgesetzt. Straßenblockaden zur Verhinderung einer Versammlung, wie in diesem Fall der AfD-Veranstaltung, seien nach der sehr klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht zulässig. Der Zweck heilige nicht die Mittel, sagte Possek. Es sei folgerichtig notwendig und auch zulässig, dass die Polizei dann Zwangsmittel einsetze. Das Bündnis Widersetzen hatte dezidiert dazu aufgerufen, die Gründungsversammlung der Nachfolgeorganisation, der als rechtsextrem eingestuften und im Frühjahr aufgelösten Jungen Alternative, möglichst zu verhindern. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Das Bündnis beklagte eine unverhältnismäßige Polizeigewalt und verletzte Demonstranten. Es habe Einsätze von Schlagstöcken, Wasserwerfern und Pfefferspray gegeben. Im Netz wurden mehrere Videos von Polizeikräften verbreitet, die auf Protestierende einschlagen und breitflächig Pfefferspray einsetzten.
Das waren Informationen, die wir zusammengestellt haben von der Homepage der Tagesschau, tagesschau.de.
Ja, ein Wochenende, was ziemlich intensiv diskutiert wird und wurde, ist, glaube ich, auch noch nicht ganz zu Ende in der Auswertung. Die junge Alternative hat sich ja aufgelöst, hat die Partei damals, die AfD, so veranlasst und jetzt eine Neugründung, eine Umorganisation, nicht mehr als Verein. Ein Aspekt war, dass der Verein hätte leicht verboten werden können und war ja schon als rechtsextrem eingestuft. Und jetzt wird quasi die neue Jugendorganisation der Alternative für Deutschland, die Generation Deutschland, Teil der AfD sein. Ich würde sagen, lass uns mal hinschauen, wie es uns ging, als wir diese Nachrichten am Wochenende wahrgenommen haben.
Fragen nach drinnen.
Also mein erster Eindruck war, als ich diese Flut von Videos als erstes in den sozialen Medien gesehen habe, war, dass ich sehr erschrocken war, was dort passiert ist und was für ein Gewaltpotenzial das nicht nur war, sondern das war ja nicht nur potenzielle Gewalt, sondern es ist ja de facto auch Gewalt gewesen. Und als nächstes habe ich mich eigentlich relativ schnell gefragt, nachdem ich dann das Netz auf der Suche nach seriösen Nachrichten durchstöbert habe, was kann ich eigentlich glauben? Es kam mir so ein bisschen so vor wie, ich sage jetzt mal ganz platt, im Kindergarten. Die eine Seite sagt, ihr habt angefangen, und die andere Seite sagt, nee, ihr habt angefangen. Und ich finde für beide Seiten Belege, Aussagen, Videos, und ich finde es unheimlich schwer, sich da ein umfassendes Bild zu machen, wo man sagen kann, ja, so glaube ich, gesichert könnte das gewesen sein.
Das ist eine Wahrnehmung, die teile ich erstmal. Ist aber eine Wahrnehmung, die ich auch nicht nur aus dieser Situation jetzt kenne. Ne?
Nein, natürlich.
Ich habe den Eindruck, mit sozialen Medien, mit der Veränderung der Medienlandschaft insgesamt auch, entsteht ja ein viel, viel breiteres, bunteres und immer komplexer werdendes Bild von allen Situationen. Und es ist egal, ob ich jetzt die Situation im Gazastreifen im letzten halben Jahr beobachtet habe, die Situation in der Ukraine oder jetzt am Wochenende nach Gießen schaue. Ich habe immer so diverse Informationen, dass tatsächlich die Einschätzung schwer ist. Und mein Weg, damit umzugehen, ist, dass ich mich eigentlich versuche, bei den großen Themen auf langfristige Berichterstattung zu fokussieren. Das heißt, lieber irgendwie mit einer Woche Nachgang eine ausführliche Analyse zu einem Thema lesen, als den schnellen Nachrichten leben, den schnellen Nachrichten folgen. Aber das ist natürlich in der jetzigen Situation am Wochenende, wo alles so eskaliert ist, gar nicht leicht zu machen.
Ich stimme dir voll zu, das ist natürlich nichts, was jetzt nur im Zusammenhang mit Gießen auftritt, sondern mit allen Themen im Grunde genommen. Und die, finde ich, total unterschätzte Gefahr immer noch ist die KI in dem Zusammenhang. Ja, in Gießen ging ja dann auch noch ein KI-generiertes Video viral von diesem Pferd, was da diese Böschung runtergefallen war, wo jemand dann Antifa-Personen daneben gesetzt hat, die von diesem Pferd gegessen haben. Ich meine, das würde ich sagen, ist jetzt für jemanden, der weiter denken kann als von 12 bis mittags, relativ leicht zu merken, dass das kein echtes Video war. Aber das kann man ja auch weniger offensichtlich machen. Und irgendwann wirst du keinen Unterschied mehr erkennen.
Und das ist eine tatsächlich Riesengefahr. Ich weiß nicht, ob du den Roman von Marc-Uwe Kling kennst, Fuse.
Nein.
Da geht es genau um dieses Szenario, wie KI Videos quasi die Wirklichkeit beeinflussen und die öffentliche Wahrnehmung und öffentliche Reaktion beeinflussen, sehr, sehr lesenswert. Für mich war das Wochenende und die Wahrnehmung erst einmal verbunden mit so einem doppelten Erschrecken. Einmal, wie du es gesagt hast, über das, was es an Gewalt bei den Blockaden außenrum um Gießen gab. Und zum anderen habe ich aber auch nochmal in die Redebeiträge von der Gründungsversammlung der Generation Deutschland reingehört. Und hatte da wirklich ein Erschrecken über die krasse, also über die Art und Weise, wie krass da wirklich rechtsradikale Positionen offensiv vertreten werden. Und das meint jetzt nicht die Satire oder was auch immer das war von dem Herrn
Eichwald, hieß er, glaube ich.
Eichwald, genau, das ist ja bisher noch gar nicht geklärt, was der da wirklich für eine Rolle gespielt hat, der im Hitler-Duktus da gesprochen hat. Ja, mir kam es vor wie eine Satire. Aber das Krasse war, dass unabhängig davon, dass er in dieser Art gesprochen hat, die Inhalte, die er gesagt hat, sich bei anderen genauso wiedergefunden haben und die dafür absolut gewählt worden sind. Ne? Und das macht jetzt quasi die Führungsriege dieser Katerschmiede, die es ja sein soll, aus, in diesem Mindset unterwegs zu sein, und das finde ich massiv erschreckend.
Und er hat ja immerhin 12% bekommen. Ne? Also das ist ja nicht nichts. Also 12% bei einer Landtags- oder Bundestagswahl, das ist schon mal insofern eine Hausnummer, dass man dann auf jeden Fall im Parlament sitzt. Also 12% finde ich nicht wenig. Und die Tatsache, dass man sich überhaupt fragen muss, ob das Satire war oder echt, ist ja auch schon eine Aussage über die AfD. Ne? Bei allen anderen Parteien hätte man direkt gesagt, ne, das ist Satire. Bei der AfD könnte man es für möglich halten, dass es tatsächlich ernst gemeint gewesen ist. Und das ist ja auch schon eine Aussage, finde ich. Und wie du sagst, die Inhalte, die er gebracht hat, sind in den anderen Reden auch fast 1:1 so gekommen. Ohne diesen Gestus und Duktus vielleicht, aber inhaltlich habe ich da auch keinen großen Unterschied gemerkt.
Und ich finde es total wichtig, das wahrzunehmen, ne? Weil das ist der Bezugspunkt für alles, was wir auch gleich reden werden, um das Drumherum zu dieser Veranstaltung, was da passiert ist. das, was da an Veranstaltungen war, war wirklich eine krasse Nummer. Das ist keine Kleinigkeit, dass sich so eine Organisation gründet und mit diesen Inhalten unterwegs ist. Und ich habe erst einmal ein total großes Mitgefühl mit allen, die dagegen auch auf die Straße gehen, weil ich natürlich das Anliegen, das zu verhindern, total teile und ich auch diese Verzweiflung verstehen kann. Was sollen wir denn dagegen tun, wenn scheinbar auf der rechtsstaatlichen Ebene so wenig passiert? Also Stichwort AfD-Verbotsverfahren, da können wir vielleicht gleich nochmal hinschauen.
Aber vielleicht kann man das, wenn du gerade sagst, was so Zivilcourage und Zivilgesellschaft angeht, auch das Gute betonen, dass ja neben dem, was in der Halle passiert ist und neben dem, was an Gewalt passiert ist, zehntausende Menschen sich zusammengetan haben und bunt und friedlich demonstriert haben für eine freie, demokratische, vielfältige Gesellschaft. Du hast ja auch deinen Cousin war auf der Demo.
Ja, es war jemand aus meinem persönlichen Umfeld, der da war und der hat berichtet, dass er wirklich in einer sehr friedlichen Atmosphäre war, dass da viel mit Schildern, mit Fahnen, da sind lustige Clowns rumgerannt, da war ja auch ein Demokratiefest, ne? Und der hat die Atmosphäre als sehr, sehr positiv geschildert, sehr friedlich, hat es gleichzeitig auch als irritierend empfunden, dass die Polizei da stand mit voller Behelmung und Wasserwerfern, um quasi Vorsorge zu tragen. Und ich mag dieses Zitat vom Oberbürgermeister Frank-Thilo Becher von der SPD, der gesagt hat, Gießen hat nicht gebrannt, Gießen hat geleuchtet. Und ich finde, das ist eine schöne Aussage für das, was eigentlich im Zentrum von Gießen auch passiert ist, nämlich dass ganz viele Menschen da waren, um sehr stark und sehr deutlich in Kontrapunkt zu setzen zur Gründung der Generation Deutschland und in Gegengewicht zu setzen zu dem, was da an faschistischem und rassistischem auf dem Weg ist.
Und das, finde ich, kann man auch gar nicht laut genug betonen, weil das fällt immer oder es droht immer so ein bisschen hinten runterzufallen. Jetzt schon wieder in der Berichterstattung, finde ich, ne? Weil sich alles auf die Gewalt fokussiert oder auf diesen Satiriker oder Nicht-Satiriker. Das fand ich erstmal ein sehr schönes Zeichen. Ein Grund zur Freude, vielleicht ist das vielleicht das falsche Wort, weil die Tatsache, dass es nötig war, ist eigentlich kein Grund zur Freude, aber es war ein starkes Zeichen. So würde ich vielleicht sagen.
Ja, und ich finde, das ist eine gute Eingangsbeschreibung für unsere zweite Kategorie.
Fragen nach dazwischen.
Fragen nach dazwischen, Gregor, du hast es eben schon angerissen. Was sind deine Fragen nach dazwischen?
Naja, zuerst mal bin ich zu diesem Themenblock da mit der ganz großen Dankbarkeit, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass es diesen Fokus gab, ja, dass das nach wie vor nicht allein stehen kann in Deutschland. Und trotzdem nehme ich natürlich wahr, wir haben eine extreme Polarisierung, die sich am Wochenende auch in Gewalt ausgedrückt hat. Und ich habe den Eindruck, das hat verschiedene Faktoren. Also ich frage mich zum Beispiel, wie kann denn effektiver Protest und wie kann gewaltfreier Widerstand aussehen gegen die AfD in der jetzigen Situation? Was kann da wirklich funktionieren? Ja, die Protestler, auch die Blockaden betrieben haben, beschreiben ja das eigene Vorgehen als gewaltfrei. Ist von der Methodik her auch ein gewaltfreies Vorgehen, ist ziviler Widerstand, was sie da getan haben, führt aber in der Situation eben in die Gewalt, weil auf der anderen Seite die Polizei eben mit dem Anliegen da ist, unsere Verfassung und die verfassungsverbürgten Rechte entsprechend zu schützen und dann das Versammlungsrecht durchzusetzen, die Versammlungsfreiheit an der Stelle.
Genau, das ist ihr Job sozusagen. Also das durchzusetzen, die Art und Weise, da gibt es verschiedene Stimmen drüber, wie sie das gemacht haben, aber das ist ihr Job und diese Rechte gelten, auch wenn es einem nicht gefällt, ja zunächst auch mal für die AfD.
Ja, das ist leider so und ich teile das auch. Also was heißt, ist leider so? Ich teile das grundsätzlich. Ne? Die Grundrechte gelten für alle, das ist auch nicht antastbar. Aber ich glaube, für ganz viele, die jetzt zu, in Anführungsstrichen, radikaleren Mitteln greifen, wie zum Beispiel in der Blockade, die wirklich in den zivilen Widerstand gehen und sich damit auch der Staatsgewalt gegenüber angreifbar machen, ist diese Erfahrung von, es passiert auf der rechtsstaatlichen Ebene wenig. Also es wird seit Jahren über ein AfD-Verbotsverfahren zum Beispiel diskutiert, Aber es passiert bisher nichts einschlägig in die Richtung. Trotz dessen, dass alles als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und das ist natürlich schon die Frage, wenn ich mich dafür einsetzen will, was habe ich dann für ein Grundgefühl? Habe ich das Gefühl, der Staat ist da handlungsfähig? Handelt der Staat dazu oder ist er auf dem rechten Auge blind? Und was tue ich dann?
Was ich da so ein bisschen raushöre, ist ja die Frage, haben die Menschen noch Vertrauen in den Staat? Dass er handlungsfähig ist, dass er seine Möglichkeiten ausschöpft, um auch die Verfassung und seine Ordnung zu schützen. Und ich glaube, dass das in der Tat Grundvoraussetzung ist für eine freiheitliche Demokratie, für den Bestand einer freiheitlichen Demokratie, dass dieses Vertrauen da ist. Was das Verbotsverfahren angeht, bin ich da, glaube ich, anderer Meinung, weil ich das ein Armutszeugnis fände für die Demokratie, wenn man eine Partei, so furchtbar man sie auch findet, verbieten muss, um die Themen nicht mehr zu haben, um sich mit ihr als Gegner nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Es ist, und verantwortungsethisch würde ich sagen, naja, es hat in der Geschichte der Bundesrepublik zweimal so ein Parteiverbot gegeben. Das eine war 1952, da wurde die Sozialistische Reichspartei verboten. Das war sozusagen die Nachfolgepartei der NSDAP. Und 4 Jahre später, 1956, wurde die Kommunistische Partei verboten. Aber die haben beide, wenn ich richtig informiert bin, weit unter 5% gelegen in der Zustimmung in Umfragen. Bei der AfD ist das was völlig anderes. Und ich frage mich, was machen diese, nächstes Jahr sind zum Beispiel Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und in beiden Bundesländern liegt die AfD nach den letzten Umfragen bei um die 40%, also klar stärkste Partei. Was machen die Menschen vor allem, aber nicht nur, in den neuen Bundesländern, wenn man ihnen ihre politische Heimat, nenne ich das mal, nimmt? Das sind andere Kategorien als diese kleinen Parteien, die sie damals waren, die Sozialistische Reichspartei und die Kommunistische Partei. Und ich frage mal, jetzt ein bisschen bewusst plakativ, brennen dann bei uns die Straßen? Also haben wir dann wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände, was ich jetzt vom hessischen Innenminister, der das in Bezug auf Gießen gesagt hat, völlig überzogen fand. Aber da mache ich mir wirklich Sorgen. Was passiert dann, wenn man diese Partei verbietet und so viele Menschen, fast ein Drittel in ganz Deutschland, keine politische Heimat mehr haben sozusagen?
Ich glaube, all diese Fragen sind grundsätzlich berechtigt, aber es entbindet überhaupt nicht davon, dass der Staat der Aufgabe des Verfassungsschutzes nachgehen muss und an den Stellen, wo eindeutig feststellbar ist, dass es Haltungen und Aktionen gibt, die der Verfassung entgegenstehen, da entsprechend einschreiten muss. Und das hat... Also es liegt ja auch im Wesen der Sache, ne? Also Verfassungsschutz kann immer nur mit Verzug arbeiten. Da passieren Dinge, dann muss das wahrgenommen, aufgenommen, dokumentiert, geprüft und so weiter werden. Und bis man dann zu einer Einschätzung kommt, ist eine entsprechende Zeit vergangen. Aber die Schwierigkeit ist ja, dass die AfD nicht erst seit gestern, nicht erst seit kurzem in dieser Richtung erkennbar ist, sondern seit einer sehr langen Zeit. Und trotzdem bisher nichts passiert ist. Und das schafft natürlich Unmut. Ich will gar nicht sagen, dass ein AfD-Verbotsverfahren jetzt die Lösung für alle Schwierigkeiten wäre, ne? Sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, auch das würde in keiner Weise davon entbinden, die Problematiken, die wir ja real in der Gesellschaft haben, mit denen die AfD quasi immer wieder auf Stimmenfang geht, auch konstruktiv umzugehen. Und die AfD tut es ja in der Art und Weise, dass sie quasi Stichworte aufgreift, groß macht, und aus dem Zusammenhang reißt, Elemente und damit umgeht. Und ich glaube, es entbindet in keiner Weise von der politischen Verantwortung. Und trotzdem ist natürlich die Frage, wollen wir, dass so etwas wie 1933 wieder möglich wird? Wollen wir, dass es möglich wird, dass tatsächlich eine Partei an die Regierung kommt, die in ihrer Grundstruktur und in der Art und Weise, wie sie sich äußert, eben an für sich so ist, dass es unsere Verfassung verbietet.
Ich gebe dir recht, also es ist sogar die Aufgabe der Politik, gegebenenfalls eine Partei zu verbieten. Also da kommt sie sozusagen ja dann gar nicht drum rum. Aber ich finde trotzdem, dass das, was mir halt Sorge macht, wie gehen wir mit den Folgen um? Und da stimme ich dir zu. Also was letztlich, weil die Partei kann nicht verbieten, das Gedankengut, das die Menschen haben, das vielleicht teilen oder zumindest die Unzufriedenheit, die die Menschen haben und sagen, und das den sogenannten etablierten Parteien nicht mehr zutrauen, die Probleme zu lösen, dieser Vertrauensverlust in Politik, den kann ich nicht verbieten. Also wenn ich nicht sozusagen dann nur einen Zeitversatz haben will, dass irgendwann eine andere Partei ähnlicher Couleur oder vielleicht sogar noch radikalerer Couleur stark wird, dann muss ich daran arbeiten, neben dem Parteiverbotsverfahren, ne?
Ich glaube, im jetzigen Moment wäre mit dem Zeitverlust, von dem du gerade gesprochen hast, schon eine ganze Menge gewonnen tatsächlich, um eben zu verhindern, dass tatsächlich an der Stelle Mehrheiten entstehen, die der Verfassung nicht konform sind. Und gleichzeitig, meine ich, müssen wir ganz arg noch mehr aufpassen, wie wir damit umgehen, dass ja aus dieser Ecke die ganze Zeit über schon Themen gesetzt werden. Das beobachten wir ja im letzten halben Jahr und zwischen ein bisschen länger, seit die Regierung Merz am Ball ist, ja, wie quasi rechte Themen die CDU und die jetzige Regierung inhaltlich auch vor sich hertreibt. Das heißt, inhaltlich ist da so viel angekommen, auch in der Mitte der Gesellschaft, was vor Jahren gar nicht denkbar gewesen wäre, und das hat was mit rechtem Agenda-Setting zu tun. Und ein Teil von rechtem Agenda-Setting ist natürlich auch Sprache, und der Begriff etablierte Parteien, den du gerade verwendet hast, der stammt ja genau aus der rechten Ecke und ist eigentlich schon eine Deformierungskampagne gegen dem, was es an demokratischer Parteienlandschaft, das ja der sprachliche Gegenentwurf, gibt.
Also du meinst sozusagen, dass die Grenze des Sagbaren hat sich verschoben?
Das tut sie andauernd, ja. Und das ist bewusstes Vorgehen rechten Agenda-Settings.
Wobei ich auch finde, dass die Polarisierung, die in der Gesellschaft vorhanden ist, finde ich, dem Ganzen natürlich auch sehr zuträglich ist, weil alles, was rechte Politik ist, ich sage nicht rechtsextrem, aber was, sagen wir mal, traditionelle Meinungen sind, sehr schnell auch nicht mehr differenziert betrachtet werden, sondern sehr schnell gebrandmarkt werden. Und ich glaube, das tut der Debatte auch nicht gut. Ich habe das selber erlebt im Rahmen der, ich sage jetzt das Wort, der Flüchtlings, jetzt ist schon das Problem, was sage ich, Krise, Welle, sind beides negativ besetzte Begriffe. Also des Flüchtlingszuzugs. Und wir hatten in der Kirchengemeinde eine Gruppe, die sich damit auseinandersetzen wollte oder damit befassen wollte, diesen Flüchtlingen das Ankommen zu erleichtern, ihnen Hilfe bei der Sprache zu geben und so weiter. Und Veranstaltungen zu machen, wo sie in Kontakt kommen mit Menschen, die hier schon länger leben. Und da waren wir natürlich nicht immer einer Meinung. Und da haben manche dann auch gesagt, an einigen Stellen, das finde ich jetzt nicht so gut. Und ich finde, da müssten sich die Flüchtlinge anders verhalten. Das alleine war schon ein Anlass für den Vorwurf, was machst du überhaupt hier, wenn du was gegen Flüchtlinge hast? Und da habe ich gedacht, das finde ich sehr bedenklich. Also wenn sozusagen, das hat ja auch Steinmeier in seiner Rede gesagt, da am 9. November, die ich ansonsten nicht besonders gut fand, aber dass man über solche Themen auch wieder offen reden können muss, nicht rechtsextrem, nicht menschenfeindlich, aber dass es ja möglich sein muss, bei gewissen Themen auch zu sagen, ich habe da hier und da eine Frage, ich weiß nicht, ob wir das schaffen und so weiter, ohne dass man direkt den Stempel Nazi, AfD-Wähler und so weiter aufgedrückt bekommt.
Ja, und ich glaube, damit haben wir nochmal eigentlich einen ganz guten Abschluss für diese Kategorien, ne? Die Wahrnehmung, dass wir in einer hochpolarisierten Gesellschaft inzwischen leben.
Total.
Das hat
total
seinen Anfang genommen, sicherlich auch schon vor 2015, hat aber natürlich mit der großen Menge an zuziehenden Flüchtlingen, dann mit der Corona-Pandemie und all den Fragen, die da aufgekommen sind, über die Klimakatastrophe mit Fridays for Future als Bewegung der letzten Generation, Übrigens auch eine interessante Anlehnung. Letzte Generation, Generation Deutschland. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Gegenentwurf ist. Aber über diese ganze Zeit hin sind wir jetzt in einer gesellschaftlichen Lage, wo die Polarisierung wirklich ein eigenständiges Problem ist. Ja?
Total.
Wir also nicht nur über die Themen reden müssen, über die wir reden müssen an allen Ecken und Enden, sondern genau schauen müssen, wie können wir überhaupt eigentlich noch miteinander umgehen, wie können wir überhaupt noch miteinander reden. Und da bin ich eigentlich jetzt gleichzeitig, weil das auch ein Thema ist, was uns als Kirche sehr beschäftigt, an der Schnittstelle zu unserer dritten Kategorie.
Fragen nach drumrum.
Ja, und zwar war auf unserer Herbstsynode der Evangelischen Kirche der Pfalz gab es einen Punkt, da ging es um eine Erklärung der Landessynode genau um dieses Themenfeld, um das Themenfeld Extremismus. Und die Synode hat eine Erklärung verabschiedet mit dem Titel »Prüft alles und behaltet das Gute«. Und ich möchte nur mal zwei Sätze daraus zitieren. Zum einen, als Evangelische Kirche der Pfalz stehen wir ein für die unantastbare Würde jedes Menschen. Das ist die Basis und wir verbinden das jetzt in meinen Worten mit Offenheit für verschiedene Personengruppen, für verschiedene sexuelle Identitäten, USW. Und der Abschluss dieser Erklärung ist aber etwas ganz Deutliches. Ich zitiere nochmal, wir sind überzeugt davon, dass berufliche und ehrenamtliche Mitarbeit in der Evangelischen Kirche der Pfalz für diejenigen nicht möglich ist, die öffentlich durch Wort und Tat den christlichen Werten und dem Auftrag der Kirche oder den Grundsätzen ihrer Ordnung widersprechen. Zitat Ende. Ich finde es total gut, dass wir als Kirche zu den extremen Positionen und der Fokus dieser Erklärung liegt auch, insbesondere bei den rechtsextremistischen Erstarkungen, jetzt eine ganz klare kirchliche Stimme haben. Das finde ich hervorragend. Das bietet Orientierung auch für die Gemeinden, für die Situationen, die da entstehen können. Und trotzdem glaube ich, dass das nicht alles sein kann, sondern inmitten dieser Frage von Polarisierung brauchen wir als Gegenentwurf gerade die Frage nach Verständigung. Und ich weiß nicht.
Verständigungsräume.
Ja, ich weiß nicht genau. Ich wollte gerade fragen, ob du das kennst. Hashtag Verständigungsorte. Ja. Ist eine Kampagne von der EKD und der Diakonie in Deutschland, wo es genau darum geht, gesellschaftliche Räume zu öffnen, in denen es möglich wird, in Diversität gerade mit denen zu sprechen, mit denen ich vielleicht auch normalerweise nicht sprechen würde. Es geht also ein Stück weit darum, die Bubbles zu crashen, in denen wir unterwegs sind und etwas zu ermöglichen, was gerade nicht geht. Und das entspricht zutiefst meiner inneren geistlichen Haltung auch zu diesem Themenfeld, nämlich, dass wir alles im Blick haben müssen. Die Nächstenliebe, die Selbstliebe und auch die Feindesliebe. Ja? Ich muss gleichermaßen für die Personengruppen einstehen, die jetzt von rechts marginalisiert werden, diskriminiert werden. Das ist Nächstenliebe. Und gleichzeitig will und kann ich nicht aufhören, auch mit denen zu sprechen, mich auch um die zu sorgen, die so unterwegs sind. Das ist der Aspekt von Feindesliebe. Auch denen nahe bleiben, die sich uns feindschaftlich gegenüberstellen, die sich auch unserer Haltung als Christen feindschaftlich gegenüberstellen. Und das ist ein Balanceakt, aber ich glaube, was Lohnenswertes und vielleicht eine Möglichkeit auch der Polarisierung, die wir gesellschaftlich haben, zumindest einen Schritt weit entgegenzuwirken.
Ja, ich stimme dir in allem zu. ich stimme dir wirklich in allem zu. Ich finde das eine sehr gute Aktion. Ich hoffe, dass das vielleicht auch Schule macht und andere Organisationen Ähnliches einrichten und dass die Menschen, die dorthin gehen, auch Multiplikatoren sein können. Und diese Polarisierung bei all den Themen, die du genannt hast, bin ich total dabei, helfen aufzusprengen oder zumindest mal ein bisschen zu lockern. Und ich würde mir auch wünschen, dass auch von politischer Seite weniger, an einigen Stellen weniger polarisierend gedacht wird. Also das war während Corona, fand ich auch, schon sehr extrem, dass Menschen, dass gar nicht gefragt wurde, warum sich manche Menschen nicht impfen lassen. sondern die auch von politischen Vertretern als Treiber der Pandemie und so weiter dann bezeichnet wurden. Das war, fand ich, auch eher ungünstig. Und das ist letztlich was, glaube ich, was uns irgendwie auch wieder auf die Füße fällt jetzt, weil das auch Vertrauen zerstört hat in Politik.
Ja, und da sind wir wieder beim Stichwort Sensibilität der Sprache, ne? Und ich habe hier an meinem Computerbildschirm einen Spruch hängen von Wittgenstein: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Also die Art und Weise, wie ich rede, wie ich Dinge benahme, das spiegelt mein Weltbild wider. Und ich sage das, weil im Hintergrund, also noch eine Stufe tiefer unter dem, was ich nach außen bringe, liegt ja erstmal meine eigene Haltung. Und das ist für mich so eine ganz starke Frage. Ich habe das gerade schon ein bisschen angeteasert mit dem Stichwort Feindesliebe. Tatsächlich anders in der Welt unterwegs sein zu wollen, als ich es oft wahrnehme. Gibt aus dem Matthäus-Evangelium diese Erzählung vom Weltgericht, ne?
Ja.
Wo am Ende irgendwie die einen auf der guten Seite, die anderen auf der bösen Seite stehen, ja? Und die Aussage ist immer: Das, was ihr getan habt, von einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass diese grundlegende Würde jedes Menschen, die auch bei denen nicht verloren ist, die jetzt mit rechtsradikalen Parolen durch die Straßen ziehen oder eben so eine Jugendorganisation gründen, wenn ich die denen genauso zuerkenne und danach suche, in meinen Worten, den göttlichen Funken auch in diesen Menschen zu entdecken, dann verändert sich meine Haltung und meine Bereitschaft, mit denen umzugehen. Und das ist überhaupt in gar keiner Weise in Einknicken vor deren Parolen. Das ist keine Unklarheit in der Haltung dazu, ne? Aber es ist eine andere Haltung. Ich möchte mich gern dem Hass verweigern, den ich von da erfahre, und andere Wege suchen, als selber zurückzuhassen, weil das Spirale der Polarisierung nur weiter anheizt.
Ja, absolut. Absolut.
Und das ist gleichzeitig eine enorme Herausforderung, glaube ich, mit dieser Haltung unterwegs zu sein, weil wir natürlich immer auch, und das gilt für mich natürlich genauso, von Emotionen ergriffen sind, ja. Und meine erste Reaktion, wenn ich irgendwie so eine Rede auf der Gründungsversammlung der Generation Deutschland höre, ist nicht unbedingt "Oh Feindesliebe", sondern da dreht sich mir der Magen um, ja. Und da habe ich keine warmherzigen Gefühle, und mein erster Gedanke ist nicht: In denen ist auch Gott zu Hause.
Und also mein erster Gedanke ist immer: Ihr seid solche verlogenen, ich sag's jetzt nicht, wenn ihr euch auf die Bewahrung des christlichen Abendlandes auf die Fahnen schreibt und im Grunde genommen überhaupt das Gegenteil von dem vertritt, was christliche Werte wären.
Ja. Was hast du für einen Wunsch zum Abschluss?
Ein Wunsch?
Ja, ein Wunsch für unsere Zukunft bezüglich all dieser Themen.
Mein größter Wunsch ist, glaube ich, tatsächlich der, den wir am Schluss behandelt haben, nämlich, dass wir wegkommen von dieser Polarisierung in der Gesellschaft, weil ich glaube, dass damit sehr, sehr, sehr viel gewonnen wäre, wenn diese, wie hast du es genannt, wenn diese Bubbles crashen und wir nicht in jedem, der nicht zu 100% unsere Meinung vertritt, einen potenziellen Gegner oder so sehen würden, sondern einfach einen Mitmensch, der in dem Punkt eine andere Meinung hat. Wir reden nicht von extremistischen Meinungen, ne? Das meine ich nicht. Aber das braucht es mittlerweile ja auch nicht mehr in der Gesellschaft, um irgendwie als in irgendeiner Ecke zugerechnet zu werden. Das würde ich mir wünschen. Das ist, glaube ich, ein sehr langer Weg. Aber ich finde diese Verständigungsorte wirklich eine sehr gute Initiative.
Und vielleicht tragen wir ja mit unserem Podcast zu dieser Depolarisierung und zu einer perspektivischen Vielschichtigkeit auch ein Stück weit bei. Das würde ich mir wünschen.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, Gregor. Was ist denn dein Wunsch? Ja, nee, es wäre schön, wenn es so wäre, ja. Dann bleibt es abzuwarten. Und wir warten als erstes mal jetzt 2 Wochen ab, denn dann kommt die nächste Episode von Dejan und Gregor mit dem Thema, verraten wir noch nicht.
Ja, also, wissen wir noch gar nicht.
Nee, wissen wir auch noch gar nicht.
Euch allen, die ihr zuhört, einen schönen Advent und Friede sei mit euch.
Macht's gut. Tschüss.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.